ist ein Christ, so heißt die Predigtreihe. Wir haben da schon ein bisschen was zu gehört. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr da gewesen seid. Ganz am Anfang hatten wir den Tobias Clement zu Gast und er hat darüber gesprochen, dass ein Christ ein Befreiter ist. Jemand, der befreit ist von seiner Sünde, von seiner Schuld, der gerettet ist. Dann bei der zweiten Predigt ging es darum, dass ein Christ jemand ist, der Jesus als seinen Herrn hat, der ihm nachfolgt, der ihm gehorcht, der auf ihn hört. Und letzten Sonntag hat unser Tobi über den Christ, also über dieses Thema gesprochen, hat gesagt, ein Christ ist jemand, der eine neue Familie, nämlich die Familie Gottes hat und der seine Geschwister liebt. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, das hat er auch gesagt, aber das ist ein Kennzeichen für uns als diejenigen, die Jesus nachfolgen. Beziehungsweise, wenn du hier bist und sagst, ich tue das gar nicht, herzlich willkommen, wir freuen uns immer. Viele von uns sind auf der Reise, aber vielleicht fragst du dich ja gerade genau das, was der Freund von Clement sich auch gefragt hat, was ist denn eigentlich ein Christ? Ich habe da eine ganz andere Vorstellung. Also vielleicht hilft dir dann das Thema heute auch nochmal ein bisschen konkretere Vorstellungen zu bekommen. Was ist ein Christ? Heute geht es um das Thema oder diese Überschrift, ein Christ ist ein Berufener oder eine Berufene. Ein Christ ist ein Berufener oder eine Berufene. Was meine ich damit? Ich vermute mal, dass wir alle irgendwo irgendwie in der Schule gewesen sind und es auch damals schon Sportunterricht gegeben hat. Und wenn das nicht der Fall gewesen ist, wahrscheinlich hast du früher in deiner Freizeit oder so mal Sport gemacht, irgendwie, also vielleicht nicht gerne, aber Fußball gespielt oder keine Ahnung was. Also so eine Art Mannschaftssport. Und vielleicht kennt ihr das auch, wie ich, leidvoll aus meiner Jugendzeit. Ich glaube, ich benutze dieses Beispiel regelmäßig. Vielleicht kennt der ein oder andere das auch schon. Man spielt Fußball auf dem Bolzplatz nachmittags und dann sind da halt so die ganzen Jungs, meistens Mädels nicht. Wir hatten so ein paar Kracher-Mädels dabei, so zwei manchmal, die wirklich dann gesagt haben, ist völlig egal, ich spiele auch mit. In der Regel waren es bei uns Jungs. Und so dieses ganze Ranking, ne, von dem absoluten Loser bis hin zu dem Checker, dem zukünftigen Cristiano Ronaldo, so heißt er gut mal, ja. Wie auch immer, sie waren alle dabei und dann wurde gewählt. Und das lief normalerweise bei uns so ab, die zwei Besten wurden bestimmt zum Wählen, es waren nicht immer die Besten, also entweder die zwei Besten oder die zwei mit der lautesten Klappe, das ging beides und die durften dann wählen. Und jetzt kam es, die standen sich also gegenüber und manchmal hat man hier noch tipptopp und so weiter gemacht, wer anfangen durfte, also Fuß übereinander und dann ging es halt los, ich nehme. Und in diesem Moment war es bei mir fast immer so, zumindest beim Fußball, dass ich innerlich so Stoßgebete losgeschickt habe und gesagt habe, bitte Herr, lass mich nicht zuletzt gewählt werden. Vorletzter ist voll in Ordnung, aber bitte nicht als Letzter. Wobei diese Gebete seltener erhört worden sind. Diejenigen, die als erstes von den Obercheckern gewählt worden sind, die könnte man zu Recht als Berufene bezeichnen. Warum? Zum einen, dieses Wort sagt das ja schon, weil sie von jemandem, nämlich von denen, die da bestimmt worden sind zum Wählen, einen Ruf gehört haben. Also, dich will ich oder dich will ich. Komm zu mir oder hey Dieter, hey Martin, hey wie auch immer. Sie sind berufen und das ist ja das, was dieses Wort sagt. Wenn ich sage, ein Christ ist ein Berufener, eine Christin ist eine Berufene, man kann sich nicht selber berufen. Ich kann nicht sagen, ich will Christoph. Also kann ich, aber es ist irgendwie sinnlos, ja, weil das tun wir manchmal so gerne. Ne? Wir denken ja, wir sind sozusagen die, die wählen und auch die Besten, die man zu wählen hat. Aber man kann sich trotzdem nicht selber berufen. Das funktioniert nicht. Man muss sozusagen von außen berufen werden. Das ist das Erste, warum man diese ersten Leute, die da gewählt worden sind bei unserem Fußball damals, als Berufene bezeichnen kann. Aber es gibt ein zweites ganz Entscheidendes. Die wurden nämlich gewollt. Also die ersten, die will man. Weil man denkt, also das ist die beste Wahl, die ich treffen kann, damit meine Mannschaft hoffentlich gleich gewinnt. Die will ich. Und je weiter man vorkommt, also je weiter es vordringt in der Mannschaftswahl, ist es mehr so, ja, wenn es unbedingt sein muss, dann nehmen wir dich auch noch. In dieser Kategorie war ich mit meinen hervorragenden Fußballfähigkeiten meistens. Also so eher das untere deutsche Mittelfeld, sage ich jetzt mal. Natürlich war ich als Letztgewählter oder Vorletztgewählter auch irgendwie ein Berufener. Aber eben halt nur deswegen, weil ich halt irgendwie noch mitspielen musste. oder sollte oder Mama gesagt hat, lass den Jungen auch noch mitspielen. Wie auch immer, ja, aber ich war nicht unbedingt der Wunschkandidat. Ich würde vermuten, dass heute Morgen hier einige von euch sitzen und genau dieses Bild in Bezug auf Gott und euch persönlich habt. Dass ihr sagt, ja gut, irgendwie bin ich ja berufen, wenn ich denn Jesus nachfolge. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich auch sein Wunschkandidat bin. Und das, was wir in der Bibel finden, ist, dass es keine zweite, dritte, ach, der muss auch noch mit Wahl von Gottes Seite gibt. Das Coole ist, dass die Bibel uns immer wieder bezeugt, dass Gott Menschen beruft, und zwar deswegen, weil er sie erwählt hat. Und zwar, die Bibel bezeugt uns, dass vor Grundlegung der Welt, bevor das hier alles da war, bevor wir alle da waren, hat Gott dich auserwählt. Und weil er das getan hat, hat er dich auch berufen. Und irgendwann in deinem Leben, vielleicht ist das noch nicht der Fall gewesen, vielleicht kommt das noch, hörst du den Ruf Gottes. Das merkst du. Du merkst, dass Gott dich ruft. Gott ist sehr real für dich dann in diesem Moment. Und du weißt, er meint dich in diesem Moment. Und du musst reagieren. Entweder du reagierst und sagst, ja Gott, ich will dir folgen, oder nee, ich will es nicht. Dieser Ruf, er geht an dich durch ganz unterschiedliche Sachen. Das kann eine Predigt sein, was ich sehr hoffen würde. Das kann aber auch ein Gespräch mit einem Freund und einer Freundin sein. Das kann alles Mögliche sein. Es kann auch einfach beim Bibellesen sein. Aber du wirst das merken, diesen Ruf. Und das ist das, was Gott zusagt. Die, die er erwählt hat, die hat er auch berufen und die hat er zu sich gezogen. Und das nicht gegen unseren Willen, sondern völlig freiwillig. Wir wollen in diesem Moment gar nichts anderes als Gott. Und das, was uns die Bibel da eben auch bezeugt, ist, das ist nicht etwas, wo Gott sagt, ach, den Christoph, da hat mir die Mama doch aufgedrückt, den soll ich auch noch mitnehmen. Nein, so ist es nicht. Wir lesen im Römerbrief Kapitel 8, Vers 30 schon, ich würde sagen, fast einen klassischen Vers. Vielleicht kennt der ein oder andere den von euch. Ich lese ihn uns trotzdem noch mal vor. Ihr findet ihn auch im Programmheft bei der Bibelfersauswahl. Da heißt es, und alle, die er, also Gott, erwählt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. So, und das ist etwas Grandioses, Glorioses, wie ich finde, an dem, was wir in der Bibel lesen. Denn an wem liegt Erwählung? Wer erwählt hier? Gott und nicht wir. Und welche sozusagen logische Abfolge wird hier beschrieben? Die, dass diejenigen, die Gott ausersehen hat und wollte, auch am Ziel ankommen. Und das ist etwas, was mir so viel Gelassenheit und Sicherheit in meinem Leben gibt, mit all den Hochs und Tiefs und meinen inneren Kämpfen, und ich kenne mich ja selber, dass Gott mich erwählt hat, berufen hat, und er wird dafür sorgen, dass ich ans Ziel komme. Und das gilt für dich ganz genauso. Das ist eine Wahrheit, auf der sollte man sich zu Bette legen. Ja? Das ist etwas, wo man gut drauf schlafen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich wissen darf, Gott ist derjenige, der den Anfang gesetzt hat und der auch dafür sorgen wird, dass ich ans Ziel komme. Aber anders als auf dem Fußballplatz, wo es eben diese widerwillig Berufenen oder Erwählten gibt, gibt es das beim Schöpfer des Himmels und der Erde eben nicht. Der Herrscher des Universums, der alles geschaffen hat, der stand unter keinem Zugzwang oder Wahlzwang, als er dich und mich ausersehen hat. Da war keiner neben ihm, der ihm gesagt hat, du, den musst du auch noch mitnehmen. Und Gott sich gesagt hat, ich habe aber gar keinen Bock drauf, der ist so doof oder so. Nein, überhaupt nicht. In keinster Weise. Gott hat dich nicht widerwillig gewählt und berufen. Im Epheserbrief, im ersten Kapitel, eine herrliche Stelle, müsst ihr euch unbedingt, am besten auswendig lernen. Da heißt es, denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Das ist genau das, was wir gerade im Römerbrief in anderen Worten gelesen haben. Und dann, Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener, gnädiger Wille. Mir ist das ziemlich wichtig, bei diesem Thema, ein Christ ist ein Berufener, eine Christin ist eine Berufene. Ich bleibe jetzt einfach mal, ein Christ ist ein Berufener. Ladies, fühlt euch da irgendwie nicht gekränkt, ist einfacher vom Reden. Also auf jeden Fall, mir ist es ziemlich wichtig heute Morgen, dass wir das verstehen, dass wir das begreifen. Weil wenn du laut oder leise denkst, dass Gott, dass du quasi für Gott so eine Art letzte Wahl gewesen bist, das hässliche Entlein, der, den er nur ungern berufen hat, der mehr Belastung als Bereicherung für ihn und für sein Reich ist und der Gott eigentlich nur auf die Nerven geht, wo du vielleicht denkst, naja gut, dann hat er mich halt berufen, aber jetzt hat er auch keinen Bock auf mich, sondern dann irgendwie, ich gehe mir wahrscheinlich sowieso nur auf die Nerven mit meinen Anliegen, mit meinen Dauerwiederholungen, mit meinen ständigen Sünden und so weiter und so fort. Wenn das dein Gedanke ist über dich, dann bitte ich dich, dass du für einen Moment mal innehältst und mal überlegst, wem du mehr glauben möchtest, deiner Stimme oder den Stimmen, die dir das einreden, woher auch immer die kommen, oder Gottes Wort, also Gottes Stimme, das dir bezeugt, du bist geliebt, wir haben es gerade gelesen im Epheserbrief, du bist gewollt, wir haben es gerade gelesen im Epheserbrief, und Gott mag dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für dich ans Kreuz hat nageln lassen. Also wie viel mehr kann man ausdrücken oder was kann man noch tun, um auszudrücken, ich mag dich, ich will dich, ich liebe dich. Also halt da mal für einen Moment in und überleg mal, wem möchtest du mehr glauben? Und wenn du das bisher noch überhaupt nicht glaubst, dass Jesus keine Größe für dich ist, da möchte ich dich einfach nur mal zu einem Gedankenexperiment einladen. Stell dir mal für einen Moment vor, es gibt diesen Gott tatsächlich. Und das, was ich gerade gesagt habe, gilt für dich genauso. Da ist jemand, der diese Welt geschaffen hat, der über allem steht, der dich gewollt hat und der dich ruft. Und du kannst sein Kind sein, du kannst geliebt sein für alle Ewigkeit, du kannst das, was du vielleicht alles nicht bekommen hast, hier von deinen weltlichen Bezugspersonen, schenkt dir der lebendige Gott. Und vielleicht ist da ja etwas in dir, wo du merkst, da scheint sich so ein Ruf zu formieren. Da ruft wer. Dann bitte ich dich, reagier drauf. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal diese Frage gestellt hast bei dem großen Thema Berufung. Wir sind Berufene. Wozu hat Gott uns denn berufen? Also was will er denn von mir? Wozu hat er mich berufen? Denn wenn wir von Berufung sprechen, dann bedeutet das ja immer, ich werde von jemandem zu etwas berufen. Also wie beim Fußball, vorher stand ich da standen die, die mich gewählt haben. Das heißt, wenn ich jetzt berufen werde, dann verlasse ich meine Position und gehe halt zu meiner Mannschaft, im Idealfall hinter meinen Leader da und will mit denen spielen. Also ich bleibe nicht da stehen, wo ich vorher war, sondern ich werde zu etwas berufen. Ich muss irgendwie meine Position verlassen. Und das ist eben eine interessante Frage. Wozu hat Gott dich und mich denn berufen? Und ich glaube, dabei ist eine Unterscheidung wichtig, nämlich einmal, es gibt so etwas wie eine allgemeine Berufung, die für jeden von uns gilt, der mit Jesus unterwegs ist. Und dann gibt es eine sehr spezielle Berufung. Also was ist konkret für dich die Berufung oder für mich? Und die ist sehr unterschiedlich. Ich will das nochmal mit einem Bild vom Fußball versuchen zu erklären. Wenn so ein begnadeter und talentierter Fußballer wie ich eines Tages einen Anruf vom Trainer von Hertha BSC bekommen würde. Ich weiß gerade dummerweise seinen Namen nicht, aber da Hertha Bayern besiegt hat, Entschuldigung Ralf, muss ich jetzt einfach mal Hertha an diesem Beispiel hier anwenden. Also wenn Hertha BSC mich anrufen würde und sagen würde, Christoph, wir haben von deinen unglaublichen Fähigkeiten gehört, du bist so ein genialer Fußballer, und wir möchten dir gerne einen Vertrag anbieten. Kommst du in unser Team? Und ich natürlich sage, ja klar, dass ja, ich muss noch mal mit den Bayern-Bossen zurückverhandeln. Aber an sich, glaube ich, sage ich zu. Ich unterschreibe den Vertrag und bin dann im Hertha-Team. Dann wäre das quasi eine allgemeine Berufung. Und zwar deswegen, natürlich im Verhältnis zu allen Deutschen eine spezielle, aber im Verhältnis zu dem Team von Hertha wäre das eine allgemeine Berufung. Denn jeder von diesen Teamplayern hätte denselben Anruf bekommen und hätte gesagt, du, ich möchte dich in meinem Team haben. Das ist die allgemeine Berufung sozusagen. Aber auf welcher Position ich spiele, ob im Sturm, in der Abwehr oder im Tor, in welchem Spiel ich konkret eingesetzt werde, wie lange ich eingesetzt wäre, das wären alles Komponenten meiner speziellen Berufung. Weil das hat ganz viel mit meinen tatsächlichen Fähigkeiten zu tun, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Fitness, mit meiner Geschichte und wie ich mich im Training verhalte und so weiter und so fort. Mir ist es wichtig, diese Unterscheidung zu machen, also allgemeine Berufung. Ich bin im Team, es gilt jedem, aber speziell ist nochmal besonders. Und über diese spezielle Berufung kann man schwierig so allgemein was sagen, weil das ist eben speziell. Und so gut kenne ich euch alle gar nicht und abgesehen davon kommt diese Berufung auch von Gott und nicht von mir. Von daher soll es heute primär um die allgemeine Berufung gehen. Und da ist die Frage, gibt es eine allgemeine Berufung für uns alle, die quasi für uns alle gilt? Und wenn ja, welche? Und an dem Punkt dürft ihr euch jetzt auf Daniel freuen, der euch da ein bisschen mehr zu erzählen wird.
Ja, hört man mich? Genau. Allgemeine Berufung finde ich speziell ein total spannendes Thema, weil es geht mir ziemlich nah, wenn ich so allgemein dran denke, für was hat mich Gott eigentlich berufen? Weil das hängt total eng mit dieser Frage zusammen, warum bin ich eigentlich hier? Ja, was ist meine Aufgabe? Wenn Gott mich an diesen Platz gestellt hat, wo ich wohne, mit meinen Nachbarn, mit meiner Umgebung hier, was gibt es hier zu tun? Was soll ich machen? Und da wollen wir uns jetzt, Christoph und ich, mal 5 Punkte angucken. Da haben wir Bibelstellen dazu und schauen uns einfach mal an, was sind denn Aufgaben? Was ist denn quasi eine Berufung, warum ein Christ hier auf dieser Erde ist, auf dieser Welt? Und da finde ich es auch cool zu wissen, weil da geht es nicht unbedingt darum zu sagen, okay, was muss ich machen, was muss ich leisten, was muss ich tun? Da geht es auch viel darum, einfach, was darf ich sein in ihm quasi? Schauen wir uns das mal an. Das erste ist, wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Christus. Und da möchte ich eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief lesen. Also Gemeinschaft mit Christus. Im 1. Korinther 1, Vers 9 steht, ja, Gott, der euch dazu berufen hat, mit seinem Sohn verbunden zu sein, mit unserem Herrn Jesus Christus, der ist wirklich treu. Ja, da steht, wir sind berufen, um mit seinem Sohn verbunden zu sein. Du bist als Christ dazu berufen, du hast diesen Ruf bekommen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Ja, und das finde ich total krass, weil das ist eigentlich eine geniale Bestimmung, wirklich. Gott will das, er wünscht sich das, mit dir Gemeinschaft zu haben. Ja, und ich kann mir das gut so vorstellen, wenn man so in die Bibel guckt, das ist ja ähnlich wie mit den 12 Jüngern, die Jesus auch, ja, berufen hat, erwählt hat. Und er wollte einfach, dass diese Jünger bei ihm sind. Ja, er hat jetzt nicht unbedingt gesagt, ich will, dass du jetzt, keine Ahnung, ganz viel leistest, dass du irgendwann im Ranking ganz nach oben kommst. Er hat gesagt, seid einfach bei mir. Ja, folgt mir nach, seid einfach dabei. Und sie taten das. Sie waren zu Füßen ihres Meisters, sie waren dabei und das war ihre Aufgabe. Und ich denke, dasselbe gilt für uns heute ja noch genauso. Ja, weißt du, jeder von uns hat diesen Ruf, Gemeinschaft mit Gott zu haben, in seiner Gemeinschaft zu leben. Und das, ich weiß nicht, wie du das so machst, das kann man ja auf ganz verschiedene Arten so zeigen. Aber ich finde es cool, selbst einfach mal in der Arbeit zwischendurch ein kurzes Gebet zu sprechen. Hey, Jesus, ich bin gerade total froh, dass du da bist. Ich schätze das gerade total, weil ich brauche dich gerade einfach. Hier ist gerade so viel los. Oder wenn du dir abends einfach mal Zeit nimmst, im Park spazieren zu gehen, einfach mal sozusagen ein Date auszumachen und zu sagen, Jesus, heute gehe ich mit dir hier mal spazieren und erzähl dir einfach mal, was bei mir gerade auf dem Herzen ist. Und ich möchte auch einfach hören, was du mir zu sagen hast. Denke, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, aber das ist eine Berufung von jedem einzelnen Christ von uns. Gemeinschaft mit Jesus. Genau. Das Zweite, wir sind berufen zum Frieden. Ja, ist jetzt auch nicht direkt was man direkt so machen könnte, aber jeder von uns ist berufen zum Frieden. Was heißt das konkret? Möchte ich einen Vers lesen aus Kolosser 3, 15. Da steht, wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert, denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen. Also jeder Einzelne von uns hat einen Ruf bekommen zum Frieden. Ich weiß jetzt nicht, was du mit diesem Wort verbindest, wenn du an Frieden denkst, da kann man ja alles Mögliche irgendwie damit verbinden. Ich möchte da kurz meine persönliche Story dazu erzählen, die mich mal ja sehr angesprochen hat, so einen Gedanken, den ich eigentlich ganz cool gefunden habe. Ich habe gedacht, ich gebe dir mal kurz weiter. Und zwar, Jojo und ich, wir beide waren zusammen nach der Hochzeit für 8 Monate als Work and Travel so in Israel unterwegs und haben dazu in Gästehäusern gearbeitet. Und das ist ja bekannt, dass man in dem Land sich mit Shalom grüßt. Ja, so wie man hier guten Tag und Hallo sagt, grüßt man sich da auf der Straße eben mit Friede, oder? Friede sei mit dir. Und was mir mal jemand erzählt hat, das fand ich mega spannend, er hat gesagt, weißt du, dass dieses Wort im Alltag noch an einer anderen Stelle vorkommt, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwarten würde? Gesagt, würde mich mal interessieren. Gesagt, beim Supermarkt an der Kasse musst du dieses Wort auch gut kennen. Und zwar, wenn du deine ganzen Einkäufe hast und die ziehst du über das Band so und scannst sie so durch, kriegst du danach einen Kassenzettel und da hast du dann verschiedene Einkäufe drauf, Zucchini, Tomaten, Gurken, was auch immer. Und ganz zum Schluss steht so ein ähnliches Wort wie Shalom, da steht Shulam und das ist dann der endgültige Preis. Und zwar heißt das, alles, was vorher noch so rumgeflogen ist, wird hier vollständig. Ja, es kommt zusammen. Von allen Ecken wird jetzt hier aus vielen Teilen eins. Das bedeutet Shalom quasi. Und dann hat er mir gesagt, das wünscht man sich auch, wenn man sich auf der Straße sieht. Ja, man wünscht sich nicht nur Frieden im Sinne von, ja, ich wünsche dir, dass kein Krieg herrscht, das ist auch sehr wichtig, aber ich wünsche dir auch so eine Vollständigkeit. Ja, dort, wo du jetzt vielleicht noch zerrissen bist in alle Ecken und du ganz viele Sachen hast, die dich beschäftigen und wo du nicht damit klarkommst und so, da wünsche ich dir eine Einheit, dass alles zusammenkommt und du wirklich ganzheitlich, vollständig ruhen kannst. Ja, und ich finde das total spannend, wenn ich mir das mal so vorstelle, weil wir sind zum Frieden berufen. Das heißt, jeder von uns hat den Auftrag oder einfach diesen Ruf von Gott, zu ihm zu kommen und zu sagen, bei dir will ich ruhen. Bei dir will ich meinen Frieden finden. Bei dir möchte ich wirklich diese Vollständigkeit erleben, dass wirklich alles, was mich beschäftigt, irgendwie da einfach bei dir zusammenkommt. Und ich glaube, dass wir das heute echt total dringend brauchen, weil ich glaube, jeder von uns wird nur so bombardiert mit Informationen jeden Tag, wenn man auf sein Handy guckt oder wenn wir unsere Terminkalender mal angucken, die sind bespickt von oben bis unten mit irgendwelchen Sachen. Und deshalb tut es jedem von uns gut, wirklich mal zusammenzukommen und Frieden bei ihm zu finden. Also, wir sind Berufene zum Frieden bei ihm. Das dritte ist, wir sind berufen zur Heiligkeit. Ja, ist wieder so ein Wort, wo man nicht direkt weiß, was man jetzt damit anfangen soll. Ich lese kurz einen Vers dazu vor, der steht im 1. Petrusbrief. Da steht 1. Petrus 1, Vers 15. Euer Leben soll jetzt von dem heiligen Gott geprägt sein, der euch berufen hat. Denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Ja, dieser Vers, das ist so ein ganz alter, alttestamentlicher Ruf, ja, der steht ganz vorne in den Mosebüchern. Du sollst heilig sein, denn dein Gott ist heilig. Ja, und Petrus bezieht das auf uns und sagt, hey Leute, das gilt nicht nur fürs Alte Testament, das ist auch für euch wichtig. Aber trotzdem, was heißt das denn konkret? Seid heilig. Wie soll man sich das vorstellen? Bedeutet das, jeder von uns soll, weiß nicht, ins Kloster gehen und weiße Gewänder anziehen? Ist das heilig sein? Sicher nicht, aber was ist es dann? Der Theologe John Stott hat das mal super formuliert und ich fand es sehr, sehr ansprechend. Er hat gesagt, echte Heiligkeit ist eine Christusähnlichkeit, die im Alltag ausgelebt wird. Ja, also er sagt, heilig sein bedeutet Christusähnlich sein. Ja, und das ist was man schon ein bisschen mehr greifen kann, dass man das als Ziel wirklich vor Augen hat, zu sagen, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ja, das hat also nichts damit zu tun, irgendwie besonders nachdenklich zu gucken oder besonders fromm mit den anderen zu reden oder so. Das bedeutet wirklich im Herzen zu haben, ich will so sein wie du. Jesus, ich will so sein wie du. Ich möchte den Vater wirklich in meinem Herzen haben und eine enge Beziehung mit ihm haben. Ja, ich möchte in Liebe wachsen zu dir und zu meinen Mitmenschen. Und ich will mich für die Ausgestoßenen, für die Einsamen, ich möchte mich um die kümmern. Ich möchte so sein wie du. Ja, und das soll heißen, heilig sein. Und wenn Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig, dann ist es ein Ruf an jeden von uns und eigentlich auch ein total schöner Ruf. Genau. Einen Punkt bringe ich noch, dann macht Christoph weiter. Wir sind nämlich berufen zur Herrlichkeit. Klingt jetzt wieder ein bisschen so abstrakt. Ich lese einen Vers dazu vor. 1. Petrus 5,10. Und da steht, der Gott, von dem alle Gnade kommt, der hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen, wenn ihr jetzt auch eine Weile leiden musstet. Das heißt, jeder von uns, jeder Christ hat den Ruf zur Herrlichkeit bei ihm. Ja, also Petrus macht uns da so eine Tür auf, quasi für die Zukunft und sagt, irgendwann werden wir mal bei ihm sein, in seiner Herrlichkeit, in seiner Ewigkeit. Und das ist ein Ruf an jeden von uns. Ja, und das klingt jetzt immer noch ziemlich abstrakt, weil ich denke mir, wer von uns kann sich schon was drunter vorstellen unter der Ewigkeit und der Herrlichkeit bei ihm? Was soll das überhaupt sein? Und obwohl es so ein bisschen abstrakt ist, denke ich trotzdem, dass das unser Herz wirklich voll verändern kann, wenn wir das wirklich so vor Augen haben. Wo geht's denn mal hin? Ja, wo geht die Reise hin? Die Reise geht hin zu ihm, dass wir bei ihm sein können, in seiner Ewigkeit und in seiner Herrlichkeit. Und ich glaube, jemand, der das im Blick hat, der das wirklich irgendwie vor Augen hat und sagt, okay, da geht's hin, dem sein Leben verändert sich ganz automatisch. Ja, der kümmert sich um Sachen und denkt an Sachen, die eine Ewigkeitsperspektive haben. Da kreist man sich nicht nur den ganzen Tag um Sachen, wo man denkt, das ist nachher sowieso egal. Jemand, der wirklich den Blick fokussiert hat und weiß, da möchte ich hin, der verändert sich ganz automatisch. Ja, und das ist ein Ruf auch an jeden von uns. Wir sind alle berufen zur Herrlichkeit.
Es gibt noch eine weitere Berufung. Vielleicht gibt es auch noch mehr. Wenn ihr noch mehr entdeckt in der Bibel, könnt ihr uns gerne sagen. Aber wir haben heute nur noch eine weitere. Und zwar, ein Christ ist berufen, Zeuge zu sein. Wir haben die Berufung, Zeuge zu sein für Jesus. Ich lese auch einen Vers aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Jesus ist auferstanden, ist mit seinen Jüngern quasi so in dem letzten Moment unterwegs. Sie gehen zusammen auf einen Hügel bei Jerusalem und dann sagt er folgende Worte zu seinen Jüngern. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Und wenn man dann schaut, welches Wort im Griechischen für Zeuge eigentlich steht, dann merkt man schnell, oh, da gibt's offensichtlich beim Zeuge sein eine ziemlich breite Berufung. Wir würden vielleicht denken, ja, Zeuge sein heißt sowas, ich habe einen Unfall gesehen und habe jetzt das blöde Schicksal, auf die Polizei zu warten und dann noch zu sagen, was ich gesehen habe. Also mit anderen Worten, ich bezeuge irgendwas, wovon ich was mitbekommen habe, was ich gesehen habe. Aber dieses Wort hier im Griechischen heißt, oder was da steht für Zeuge, heißt eigentlich Märtyres oder ja, Märtyres. Und davon kriegen wir unser deutsches Wort Märtyrer. Und wenn wir von einem Märtyrer sprechen, dann ist bei uns nicht, ja, das ist irgendein Zeuge vom Unfall, sondern das ist jemand, der für seine Überzeugungen sterben musste. Der quasi für seine Überzeugungen umgebracht worden ist. Und deswegen merken wir, oh, okay, die Bedeutung von Zeuge sein kriegt halt so eine breitere Bedeutung, ja, von ich bezeuge einfach etwas, was ich gesehen habe, was ich mitbekommen habe, bis hin eben zu dem, für meine Überzeugung bin ich auch bereit zu leiden oder unter Umständen sogar zu sterben. Und das ist vielleicht so ein bisschen, wo man denkt so, oh, Moment, also das ist mir eine Nummer zu steil, okay, so ein Unfall bezeugen, das mache ich ja noch, da habe ich ja hinterher, also kann man ja machen, ist ja so quasi Gesellschaftspflicht, aber jetzt quasi für meine Überzeugung auch noch zu leiden oder gegebenenfalls sogar mein Leben zu verlieren, das ist mir eine Nummer zu steil. Aber Jesus hat im Grunde genommen nichts anderes gesagt. Er hat gesagt, pass auf, wer mir nachfolgen will, der muss bereit sein, sein Leben aufzugeben, nicht einfach so, sondern damit er es eigentlich gewinnt. Und wer meint, er will sein Leben hier behalten um jeden Preis, also das gute Leben, so wie wir es uns vorstellen, der wird es verlieren. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Und er hat auch gesagt, Leute, wenn ihr mir nachfolgt, müsst ihr davon ausgehen, dass ihr nicht anders behandelt werdet als ich selber auch. Gott sei Dank ist es nun nicht immer so, dass wir exakt den gleichen Weg gehen wie Jesus, also am Kreuz enden. Es ist auch nicht so, dass wir alle unbedingt wirklich leiden müssen, aber ich glaube, erstens ist das die Ausnahme, dass wenn es uns einfach unser ganzes Leben lang relativ gut geht, wir nie irgendwelche Nachteile um Jesu Willen in Kauf nehmen müssen, dann ist das nett, aber das ist die absolute Ausnahme. Das ist nicht die Regel. Im Gegenteil, wir sollten von was anderem ausgehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass du denkst, wenn du das jetzt hörst, ja gut, die ersten vier waren ja noch ganz okay. Das finde ich ein bisschen doof. Da habe ich auch nicht so richtig Bock drauf. Und jetzt mal ganz ehrlich, meistens ist doch so eine Predigt über Zeuge sein für Jesus die beste Vorlage für so eine schlechte Gewissenpredigt, oder? Also ich meine, fast jeder von uns würde doch sagen, das ist so ähnlich wie wenn man über Gebet predigt, ja, wird auch jeder sagen, ja, da ist noch Luft nach oben, also da kann ich irgendwie noch mehr. Aber ich krieg's irgendwie nicht drin. Ich will's nicht. Warum sollte man das tun? Warum sollte man für Jesus Zeuge sein? Ich möchte dich mal mit in eine kleine Geschichte hineinnehmen. Stell dir mal für einen Moment vor, du wärst ein absoluter Kaffeeliebhaber. Ich weiß nicht, ob dir das schwerfällt, aber lass dich mal drauf ein. Du liebst Kaffee über alles. Du bist aber nicht nur Kaffeeliebhaber, sondern du bist auch Barista. Und du hast die Gourmetzunge schlechthin. Ja, also das, was über deinen Gaumen gleitet, das wird getastet wie sonst nirgendwo. Beim Kaffee-Tasting macht dir keiner etwas vor und beim Zubereiten auch nicht. Du bist der Chef, der absolute Checker auf diesem Gebiet. Deine Gaben sind erkannt worden. Du arbeitest für ein sehr bekanntes Kaffeemagazin und hast den Auftrag in Potsdam, für dieses Magazin den besten Coffeeshop rauszufinden. Du bist also in Potsdam unterwegs und versuchst, die angesagtesten Baristerias in Potsdam ausfindig zu machen. Wie machst du das? Ganz einfach, jeden, der mit so einer komischen Kaffeepulle rumläuft oder irgendwie so, so einem Pappbecher, fragst du, hey, wo denkst du, gibt's den besten Kaffee in Potsdam, sag mir das. Du machst dir Notizen, du fragst ganz viele, wo ist der beste Coffeeshop nach deiner Meinung? Ziemlich schnell stellt sich heraus, es scheint nur einen einzigen wahren Coffeeshop in Potsdam zu geben, den ich jetzt hier nicht nennen werde, aber den 90% aller deiner Befragten erwähnen. Und ja, was willst du machen? Es ist ganz klar, du musst zu diesem Coffeeshop hin. Allerdings hast du festgestellt, es ist ein dir bekannter Coffeeshop, denn der Besitzer dieses Coffeeshops ist der Hauptsponsor von deiner Kaffeezeitschrift, für die du arbeitest. Du denkst dir, ach, was für ein Zufall, ist ja ganz nett, macht ja nichts, machst dich auf, voller Erwartung, gehst zu diesem Laden, du kommst an diesen an diese Baristeria oder wie immer man das nennen soll. Und du riechst den Kaffeeduft schon. Du freust dich so richtig auf einen tollen, guten Kaffee. Du gehst in diesen Laden rein und denkst, boah, das ist Hipster-Kultur live. Die Bude ist gerammelt voll. Hier tobt das Leben. Die Leute, die da sitzen, sind die absoluten Checker, Hipster, die Creme de la Creme der Potsdamer Kaffeewelt. Du freust dich, das muss ja sozusagen gut werden. Dann wird dir dein Kaffee gebraut und als du ihn dann in den Händen hältst und gerade zum Degustieren ansetzen möchtest, fällt dir fast die Tasse aus der Hand, weil du dich fragst, was? Das soll Kaffee sein? Das ist doch die absolute Plörre. Das schmeckt ja mein Spülwasser besser. Tief enttäuscht, du stellst das Ding sofort da in die Ablage, verlässt du diesen Coffeeshop, du verstehst die Welt nicht mehr und überlegst, ja gut, was mache ich jetzt? Da wurde noch ein so ein anderer Coffeeshop hin und wieder mal erwähnt, da gehst du jetzt hin, er hat lediglich ein Befragter mal kurz erwähnt irgendwie. Du kommst dahin, voll die abgeranzte Bude, das ist überhaupt nicht hip, das riecht muffelig, die Leute, die dort sitzen, sehen auch überhaupt nicht hip aus, eher so ein bisschen, ja, die es irgendwo und nirgendwo anders hinschaffen, wie auch immer. Aber sagst dir, jetzt bin ich hier, was soll's, ein Versuch ist es wert. Und dann bekommst du einen Kaffee, dummerweise serviert in einer Teetasse, weil die keine anderen mehr hatten, die sauber waren. Aber du denkst dir, jetzt ist auch alles egal. Du setzt an und so ein genialer Kaffee, den hast du noch nie getrunken. Du bist absolut fasziniert. Dieser Kaffee toppt alles, was bisher deinen Gaumen runtergespült worden ist. Du bist fasziniert. Du jubilierst fast, du flippst fast aus in diesem kleinen Kaffeeshop. Die Leute gucken schon und denken, was ist denn mit der Person los? Die strahlt ja quasi. Nahezu erlöst verlässt du diesen Coffeeshop und innerlich schreibst du schon an deinem Artikel für die Kaffeezeitschrift. In dem Moment klingelt dein Handy. Du gehst ran. Und am anderen Ende meldet sich der Hauptgeldgeber deiner Zeitschrift, dem der andere Coffeeshop gehört, und sagt, hey, ich wollte mal fragen, wie der Kaffee bei mir im Shop so geschmeckt hat. Wir würden uns freuen, wenn du was Gutes über uns schreiben würdest. Ich bin noch am Testen, ich melde mich dann später, stammelst du ins Telefon und legst auf. Kaum zu Hause angekommen, willst du mit deinem Bericht anfangen, als ein anderes renommiertes Kaffeemagazin auf deinem Schreibtisch dir in die Hände fällt sozusagen. Und der Zufall will es so, dieses Magazin hat gerade über Potsdam berichtet, über die angesagtesten Coffeeshops. Ihr seid also zu spät mit eurem Magazin, egal, du guckst es dir an. Und in diesem Magazin wird genau dieser Coffeeshop von diesem Besitzer deines Magazins in höchsten Tönen gelobt. Das sei der absolut beste Kaffee, da kommt keiner mit. Du fragst dich, was ist das? Aber bevor du weiter nachdenken kannst, klingelt dein Handy und deine Freundin ist am Apparat und sagt ganz aufgeregt, du, weißt du was, ich sitze hier gerade mit meiner besten Freundin in Potsdam, da warst du doch auch gerade, ich bin hier in diesem Coffeeshop, du, Hipster-Kultur live, perfekt, super. Und ich sag dir, der Kaffee hier ist ein Traum, ein absoluter Traum. Mit dir muss ich unbedingt das nächste Mal hier hin. Du wirst es genießen, das ist einfach super. Spätestens jetzt zweifelst du an allem, an allem. Habe ich vielleicht wirklich aus Versehen das Spülwasser getrunken? Hat mich mein Geschmackssinn verlassen? War ich gar nicht da? War das alles ein schlechter Traum? War das alles nur Einbildung? In dem Moment ruft dich dein bester Freund an. Er ist auch ein Kaffeeliebhaber. Am Telefon sagt er dir, hey, ich bin gerade hier mit meiner neuen Freundin in Potsdam. Du warst doch gerade für dieses Tasting hier, oder? Sag mal, wir sind auf der Suche nach einem richtig guten Kaffee. Kannst du uns was empfehlen? Und du wunderst dich über deine Antwort, die heißt, nee, du, den richtigen Kracher habe ich irgendwie nicht gefunden. Ich weiß auch nicht. Aber weißt du was, ich habe es gerade total eilig. Sorry, vielleicht können wir ein andermal weiter telefonieren. Geht's uns nicht manchmal genauso in Bezug auf Jesus, Zeuge sein und den Glauben? Wir haben mal erkannt, dass Jesus das Beste ist, was uns im Leben passieren kann. Wir haben es geschmeckt. Wir haben ihn heiß und innig geliebt. Wir waren bereit, alles für ihn aufzugeben. Aber im Laufe der Zeit hat sich das verändert. Da sagen plötzlich alle um mich herum, dass was anderes viel besser ist, viel erfüllender, viel cooler, viel hipper. Und ich merke, oh, mein Leben beinhaltet auch Schwierigkeiten. Es läuft nicht immer alles so geschmiert, wie ich mir das gewünscht hätte, auch mit Jesus nicht. Und wir geraten unter Druck. Wir sehen, wie sehr noch die Sünde in uns lebt, wie sehr wir doch noch an manchen Punkten gefangen und gebunden sind. Und Stück für Stück ist Jesus kein Thema mehr. Ja, wir halten sogar die Klappe, wenn wir nach ihm gefragt werden. Jesus ist halt unser Geheimtipp. So geheim, dass wir ihn gar nicht erwähnen. Petrus schreibt an eine Gemeinde, die wirklich unter Druck stand, die verfolgt worden ist, die leiden musste, zwei folgende Verse, 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Er schreibt an diese Gemeinde, aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen gefunden. Jetzt meine Frage. Glaubt ihr, dass das, was Petrus hier gerade geschrieben hat, er an eine Gemeinde geschrieben hat, wo keiner mehr gesündigt hat, wo alles super lief, die die absolute angesagte Crème de la Crème der damaligen Stadt gewesen ist? Nein, definitiv nicht. Wie kann er dann aber trotzdem denen sagen, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört? Ganz einfach, weil Petrus genau wusste, wen Gott erwählt, den will er und den beruft er. Und unsere Heiligkeit, dass wir gerecht sind vor ihm, hängt nicht an uns, sondern an Jesus. Und deswegen sind wir das. Und deswegen müssen und sollen und dürfen wir aus dieser neuen Identität heraus leben. Aber jetzt kommt eine Sache, die ist so entscheidend dafür, wenn wir darüber nachdenken, ein Christ ist ein Berufener und wir sind berufen dafür, Zeuge für Jesus zu sein. Denn was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ja, ich würde sogar sagen, es ist entscheidend dafür, dass wir überhaupt bereit sind, für Jesus Leid oder Nachteile in Kauf zu nehmen, geschweige denn unser Leben zu verlieren. Es ist ein ganz kleines Wort hier in diesem Vers. Wir sind dazu berufen, zu verkündigen, wie unübertrefflich Gott ist. Wir sind dazu berufen, zu verkündigen, wie unübertrefflich Gott ist. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, die Wohltaten Gottes zu verkündigen. Und da sehen wir die Lösung für unser Problem. Wenn ich davon überzeugt bin, dass Jesus unübertrefflich ist, so wie dieser beste Kaffee, werde ich ihn auch bezeugen. Überzeugung macht Zeugen. So einfach ist das. Überzeugung macht Zeugen. Und die Frage, die wir uns alle stellen müssen, die ich mir stellen muss, immer wieder ist, bin ich davon überzeugt? Bin ich davon überzeugt, dass Gott mir wohl tut, dass er nicht gegen mich ist, dass er mich nicht an der kurzen Leine hält, sondern dass er mich liebt? Bin ich davon überzeugt, dass ich zu seinem auserwählten Geschlecht gehöre, zu seinem heiligen Volk, zu Gott selbst gehöre? Bin ich davon überzeugt, dass Jesus unendlich wertvoll ist, dass seine Gnade absolut kostbar ist? Bin ich davon überzeugt, dass ich unendlich geliebt bin, von Gott auserwählt, berufen und geheiligt? Und wisst ihr was, wenn ich ganz ehrlich bin, dann war und manchmal bin ich das nicht. Ich denke viel rein beruflich über Methoden nach. Wie kann man das weitersagen, das Evangelium? Wie kann man Leute erreichen? Wie kann man von Jesus weitergeben? Und so weiter und so fort. Und dann denkt man und liest Bücher und denkt sich tolle Sachen aus. Und was kommt am Ende raus? Nichts. Zeuge war ich für ihn nicht. Da, wo es drauf ankommt, habe ich meine Klappe gehalten. Da war Jesus mein absoluter Geheimtipp. Und ich habe es keinem gesagt. Warum? Als ich in mich reingehört, habe ich gemerkt, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich nicht davon überzeugt bin, dass Jesus das Beste ist, was mir und jedem Potsdamer, jedem Menschen auf dieser Welt geschehen kann. Es ging sogar so weit, dass ich manchmal gedacht habe, oh, wenn du ein Leben mit Jesus anfängst, kann es sein, dass dein Leben Schwierigkeiten kriegt, dass es schwieriger wird. Ich kann dir das ehrlich gesagt gerade nicht empfehlen. Du bist gerade so ein bisschen labil drauf. Und jetzt noch Jesus, oh. Ehrlich. Und ich habe mich gefragt, Jesus, kann ja wohl nicht wahr sein, wie soll ich überzeugen von dir Zeuge sein, wenn ich dieses Bild von dir habe? Und ist das wirklich so? Und wisst ihr, was ich getan habe? Ich habe kein Buch gelesen am Anfang. Ich habe nicht über Methoden nachgedacht, sondern ich habe gesagt, Gott, pass mal auf. Das gefällt mir nicht. Und da ist irgendwas nicht richtig. So sollte es nicht sein. Und ich möchte dich bitten, dass du mich neu von deiner absoluten Unübertrefflichkeit überzeugst. Ich bitte dich, dass du mir neu zeigst, dass ich Augen geöffnet kriege für deine Wohltaten, dass ich wieder begeistert bin von dir. Und ich habe meine Bibel aufgeschlagen, nicht sofort, sondern das ist ein Prozess, der ist übrigens noch nicht zu Ende. Aber ich habe meine Bibel vielmehr in der Erwartung aufgeschlagen, dass ich gesagt habe, Herr, überzeug mich. Ich überzeug mich. Ich habe angefangen, über mein Leben mit Gott nachzudenken und ich habe bewusst mal darüber nachgedacht, ist das denn wirklich so? Ist es denn wirklich so, dass wenn ich mit Jesus unterwegs bin, ich die ganze Zeit mehr Schwierigkeiten hätte als alle anderen, die mit Jesus offensichtlich nicht unterwegs sind? Und Leute, ist es wirklich so? Nein, es ist nicht so. Ich könnte jetzt anfangen, aber das steht hier nicht. Aber ich sage es euch nur mal als ein Beispiel, wo ich gedacht habe, was ist das denn für ein Riesenprivileg, dass ich zu jeder Sekunde meines Tages, egal was ich gerade getan habe oder nicht, zum Schöpfer des Universums gehen darf. Ich darf mit ihm reden, ich darf beten, ich darf sagen, hier, ich brauche deine Kraft, ich brauche dich in meinem Leben. Ich kann sämtliche Probleme, die mir begegnen, ob das Herausforderungen an der Arbeit sind, ob ich den Parkplatz nicht finde oder ob ich eine Krebsdiagnose gekriegt habe oder was auch immer es ist. Ich kann mit allem zu Jesus gehen, sofort. Ich weiß, er ist da. Ich weiß, ich bin geliebt. Ich weiß, ich bin gemocht. Er wartet darauf. Wer hat das denn ohne Jesus? Ich kann meine komischen Edelsteine befragen oder ich kann irgendwelche komischen Meditationen oder sonstiges machen. Ja, irgendwas kann ich auch irgendwie machen. Aber letztlich, was habe ich denn mit Jesus? Ich habe alles mit ihm. Und so weiter. Ich habe Jesus das gesagt, überzeug mich neu. Und er hat geantwortet, wie ihr vielleicht gerade mitgekriegt habt. Und er hat auf unterschiedliche Art und Weise zu mir gesprochen. Er tut das auch immer noch. Ich habe in dieser Zeit auch ein Buch gelesen und es hat mir so geholfen. Es kam witzigerweise gerade zu diesem Zeitpunkt neu raus. Leider nur in Englisch bisher. Heißt Enjoying God. Herrlicher Titel. Gott zu genießen von Tim Chester. Wer Englisch kann, kauft es euch, lest es, super. Er hat mir immer wieder auch Dinge gezeigt, wo ich gedacht habe, so, ja, richtig, das haben wir mit Jesus. Das haben wir mit Jesus und das müssen wir uns einfach wieder bewusst machen. Wir haben mit ihm das Kostbarste, für das es sich lohnt, alles zu verkaufen, um nur diesen einen Schatz zu bekommen. Und ich habe in den letzten Tagen ein Lied gehört, das auch gibt es auf Deutsch, aber ich finde es in Englisch ein bisschen besser. Es heißt Great is Thy Faithfulness. Ganz altes Ding, ganz alter Schinken. Aber ich finde, dieses Lied bringt genau das zum Ausdruck. Und ich vermute, der Schreiber hat vielleicht eine ähnliche Frage gehabt wie ich oder hat gar keine Frage gehabt, sondern für ihn war das sonnenklar und sich gedacht, muss ich ein Lied drüber schreiben. Er schreibt nämlich in diesem Lied genau das, was wir mit Jesus haben. Bisschen altertümlich ausgedrückt, ich habe es versucht zu übersetzen. Ich lese euch das mal vor. Und lasst es euch mal auf der Zunge zergehen. Groß ist deine Treue. Jetzt überlegt mal, Treue. Wie sieht es denn mit der Treue aus in unserer Welt, bei uns und mit anderen? Groß ist deine Treue. Morgen für morgen sehe ich neue Gnadenerweise von dir. Alles, was ich brauchte, hat deine Hand mir gegeben. Groß ist deine Treue, Herr, mir gegenüber. Und dann geht's weiter. Groß ist deine Treue, o Gott, mein Vater. Wir dürfen Gott Vater nennen und nicht nur so nennen, sondern er ist unser liebender Vater, der uns keinen Stein gibt, wenn wir ihn um Brot bitten und der uns keine Schlange gibt, wenn wir ihn um ein Ei bitten. Der uns das gibt, was gut für uns ist. Und dann heißt es, es gibt keinen Schatten der Veränderung in dir. Wisst ihr, wir müssen morgens nicht aufstehen und denken, oh, hoffentlich ist Gott heute gut gelaunt, sonst geht's mir schlecht. Hoffentlich hat er sich nicht seine Tage oder was weiß ich. Gott ist unveränderlich. Kein Schatten, keine Sünde, nichts Schlechtes in ihm. Vollkommen gut, keine Veränderung. Du bleibst derselbe und deine Barmherzigkeit ist nicht vergeblich. Gottes Barmherzigkeit mir gegenüber läuft nicht ins Leere, sondern bewirkt etwas. So wie du warst, Gott, bleibst du für immer. Wir haben einen verlässlichen Gott. Wenn du dich schon mal gefragt hast, ob das, was Gott denn sozusagen mit Jesus zusagt, in 20 Jahren auch noch gilt, kann ich dir sagen, ja. Er ist immer derselbe gewesen, er bleibt derselbe und er bleibt für alle Ewigkeit. Es gibt nichts Verlässlicheres als das. Der ändert nicht plötzlich seine Politik oder seine Meinung oder sonst was. Gott bleibt derselbe für immer. Und jetzt kommt es, Vergebung für Sünden. Wenn du weißt, was Sünde bedeutet und was das anrichtet in deinem Leben, dann glaube ich, weißt du auch, was das für ein Segen ist. Vergebung
für Sünden. Frieden, wir haben es eben gehört, der bleibt. Deine kostbare Nähe, die mich ermutigt und mich führt. Wir dürfen in Gottes Nähe kommen und ihn genießen. Einfach nur genießen, und wir dürfen sogar noch von ihm geführt werden, gut durchs Leben geführt werden. Kraft für diesen Tag und herrliche Hoffnung für morgen. Und dann am Ende des Liedes sagt er, Segnung, Blessings, einfach Segnung, so viel mehr. Alle sind sie mein und nicht nur mein, sondern mit 10.000, die neben meiner Seite auch noch mit Jesus unterwegs sind. Wisst ihr, ich glaube, das war zumindest für mich die Erkenntnis, ein Christ sein Berufener, ja, berufen zu all diesen Dingen, die wir gehört haben, und berufen, ein Zeuge für Jesus zu sein. Aber es ist so, ein Überzeugter ist ein Zeuge. Und davon, wovon ich überzeugt bin, davon werde ich Zeugnis abgeben. Und ich wünsche uns gar nicht, dass wir jetzt alle rausgehen und sagen, tschakka, wir sind jetzt hier die Zeugen für Jesus und so weiter und wir gucken uns irgendwelche Methoden und sonstige Sachen an. Nein, ich wünsche mir, dass wir zutiefst überzeugt werden zuerst von ihm. Dann bin ich sicher, dann finden wir Wege, dann finden wir Methoden, dann finden wir alles Mögliche, was wir brauchen, um hier in dieser Stadt von Jesus Zeuge oder Zeugin zu sein. Brauchst du, so wie ich, neu geöffnete Augen für Gottes Segen in deinem Leben? Brauchst du neue Begeisterung für ihn? Dann bitte ich dich jetzt, bete mit mir. Herr Jesus, ich bitte dich für mich, für uns alle, überzeug du uns neu von dir. Überzeug uns neu von dir, dass wir mit dir das Beste haben, was uns passieren kann. Segnung ohne Ende. Und dass das nicht irgendwelche theoretisch geistlichen abgehobenen Floskeln sind, sondern eine reale Segnung für unseren Alltag, für unser Leben hier und jetzt. Und obendrauf packst du die Hoffnung der Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Jesus, überzeug uns davon neu und dann hilf uns, dass wir mutige Zeugen sind für dich, da wo du uns hingestellt hast. Amen.